Ja, Herr Sarrazin, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns an diesem echt wunderschönen Frühsommertag hier auf dem Hambacher Schloss. Wie ist Ihre Wahrnehmung von diesem Tag bisher? Was hatten Sie für Gespräche, die ganzen anderen Redner? Was nehmen Sie mit für einen Geist hier?
Ich hab ein gutes atmosphärisches Gefühl. Das lag auch am Professor Max Otto und seiner Einführung und diesen wunderbaren Auszügen von den früheren Redern, Herrn Sieden, wie ist
Sieben Pfeifer.
er? Ja, also ganz fantastisch.
Ja.
Ganz fantastisch. Das gab eine gute Einstimmung, die Verbindung hier. Und dann hat einfach die Veranstaltung insgesamt eine sehr positive Vibration, wenn man das merkt, wenn man mit den Leuten redet, so durchgeht, dann werde ich auch angesprochen, wechsle das ein oder andere Wort. Viele, viele sind auch da, die mich irgendwie kennen und die mich ansprechen. Wir haben uns nochmal da und da. Und das ist positiv. Und das ist auch gar nicht radikal, sage ich mal, ne? So von meinem Gefühl her. Und die Redner, finde ich, passen sehr gut zusammen. Eben die Rede von Herrn Krall war jetzt für meinen Geschmack an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen. Aber da muss man eben auch die eigene Liberalität aktiv anwenden und sagen, ich sehe das so und andere sehen das anders. Das gehört
Okay.
eben dazu, ne?
Ja.
Und in der Summe finde ich das ganz ausgezeichnet.
Wollen wir mal die Situation in unserem Land so ein bisschen versuchen zu analysieren, speziell seit 2015, seit dem Beginn der Flüchtlingskrise, hat sich mehr oder weniger alles überschlagen. Es gibt jetzt nur noch Schwarz und Weiß in diesem Land. Man ist entweder für die Politik der Regierung, Refugees Welcome ist da das Stichwort, oder man ist dagegen und dann gehört man zu den Dunkeldeutschen. Es gibt offensichtlich keine Mitte mehr. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was ist Ihre Wahrnehmung da?
Ja, das mit der Mitte ist schwierig. Also erstmal, wenn man mit den Menschen redet, dem Volk oder der Bevölkerung, je nachdem, wo man hin und ideologisch steht, merkt man schon, es gibt einen gewissen Umschwung. Es gibt Zweifel und so weiter. Und so, die Medien sind verunsichert und die Linksmedien schließen praktisch die Wagenburg, wenn man so will, ne? Oder machen. Hier stellen die Schilde zusammen, sagen hier, da müssen wir jetzt das verteidigen und dann so und so. Aber wenn man mit Einzelnen spricht, die man näher kennt, merkt man doch auch eine wachsende Unsicherheit gegenüber den eigenen Positionen. Man sieht das auch, wenn man Artikel analysiert im Spiegel. Kürzlich war ich in einer Islamgeschichte im Spiegel, war ich zitiert worden, da mein Buch Deutschland schafft sich ab. Und das war ein völlig wertfreies Zitat, ohne irgendeine Sortise, habe ich, glaube ich, im Spiegel seit Jahrzehnten nicht gehabt. Also irgendwo merkt man, und deshalb muss man auch immer sehen, die Gespaltenheit geht ja auch durch die Köpfe von Menschen durch. Sie geht durch Machtstrukturen durch. Es sind irgendwelche Chefredakteure, die denken über ihre sinkende Auflage nach und denken natürlich auch über die politische Ausrichtung ihres politischen Teils nach. Und es geht vieles durcheinander, was sich nicht immer ordnet. Also die Welt ist eben Chaos. So, genau wie das damals war zur Zeit des Hambacher Festes, war auch Chaos. Die einen saßen im Gefängnis, der andere war in England, die dritten waren hier und hielten Reden und das war auch alles teilweise Zufall, wie sich das entwickelte. Also insoweit muss man immer die Bewegung sehen und darf sich nicht jetzt auf ein zu da hermetisches Bild der Wirklichkeit innerlich einlassen. Andererseits darf man jetzt auch nicht also rosa Knöpfen auf den Augen durch die Gegend laufen, sondern man muss auch ständig ein bisschen sich selbst prüfen, wie man zur Welt steht und wie man sie anschaut. Verstehen Sie? Also
Was müsste denn unsere Regierung machen, um das verlorene Vertrauen in die Bevölkerung wiederzubekommen? Man sieht es ja an den Wahlbeteiligungen, man sieht es an den Wahlergebnissen, man sieht es an der Zusammensetzung des Parlaments. Offensichtlich gibt es eine gewisse Erosion des Vertrauens in Politik, eine gewisse Verdrossenheit in der Bevölkerung, sicherlich auch durch diese forcierte Flüchtlingsgeschichte. Aber was wäre denn jetzt ein Umkehrpunkt oder was müsste man machen,
Ja,
um da wieder
Vertrauen,
Vertrauen
also
herzustellen?
sagen wir mal, Vertrauen ist für mich überhaupt kein Gegenstand. Das ist für mich völlig irrelevant. Als ich in Berlin im Jahr 2002 Anfang 2002 Finanzsenator wurde und ein jährliches Defizit von über 5 Milliarden hätte, war nicht meine Überlegung, was muss ich tun, um das Vertrauen herzustellen. Es war meine Überlegung, was muss ich tun, um das Defizit wegzubringen. Mhm. Das habe ich geschafft und nach 5 Jahren war es ein Überschuss und dann war ich plötzlich der Held. Das Vertrauen kam automatisch. Mhm. Das heißt, eine völlig falsche Frage, wenn eine Regierung sich fragt, wie stelle ich Vertrauen her? Eine Regierung muss sich fragen, was ist das richtige Politik und die mache ich. Und
damit dafür das Vertrauen werbe ich. Wiederkommt.
Ja. Und das können Sie lernen vom mhm. Bundeskanzler Schröder. Der hat doch nie auf seinen, als der merkte, am bestimmten Punkt, hat er gesagt, was die richtige Politik. Und die mache ich. Und darum wird er auch in der Historie immer als ein großer Bundeskanzler gelten. Mhm. Trotz seiner Verirrungen jetzt mit Putin, sonst war es völlig egal. Das hat er gezeigt. Mhm. Das hat Helmut Schmidt gezeigt, und Willy Brandt gezeigt. Die haben gesagt, was ist die richtige Politik? Dafür kämpfe ich. Mhm. Und dann war der eine eben groß mit der Ostpolitik, der andere groß mit der Nachrüstung, der dritte groß mit der Agenda 2010. Das heißt, Angela Merkel guckt immer nach den Wählern. Und darum meandert ihre Politik durch die Gegend und sie wird in 10 Jahren als die der schlechteste Bundeskanzlerin aller Zeiten bewertet werden. Mhm. Das wird sie auch in den nächsten 300 Jahren nicht los, das Image. Weil sie eben nicht nach den Sachen geschaut hat, mhm. sondern nach den also meandernden Gefühlslagen mhm. von Menschen. Das darf man aber nicht tun, sondern wenn man Politik macht, muss man ein Ziel haben. Für das Ziel muss man kämpfen. Und dafür braucht man Mehrheiten. Ich brauche kein Vertrauen, ich brauche Mehrheiten, mhm. wenn ich regieren will. Dafür muss ich kämpfen.
Was wäre denn dann ein lohnenswertes Ziel? Und gleich die Frage hinterher, sehen Sie bei der AfD solche Ziele möglich?
Ich würde jetzt die AfD nicht weiter bewerten. Das ist heute ja nicht meine Aufgabe. Ich rede über meine Sachen. Sie hatten gefragt, was die Regierung tun kann. Das ist ganz einfach. Wenn die Regierung sagt in Bezug auf den Euro, wir kehren zurück zum Maastricht-Vertrag und wir leisten keine weiteren Garantien mehr für mhm. die Finanzen fremder Staaten, dann ist das schon mal ein Wort. Und dann wird sich automatisch zeigen, wer im Euro bleibt und wer nicht bleibt. Wenn sie sagt, wir etablieren ein funktionierendes der Grenzregime, entweder auf der Basis des Schengen-Raums nach diesen oder jenen Maßstäben, oder wenn das nicht funktioniert, auf der nationalen Basis, dann ist das eine wunderbare Sache. Wenn sie sagt, alle illegalen Einwanderer kehren in ihr Heimatland zurück und wir haben die Bundeswehr, um genau das sicherzustellen, mhm. dann hat man eine vernünftige Aufgabe für die Bundeswehr. Mhm. So, ich habe jetzt 3 Dinge gesagt, die zu einer völlig anderen Politik führen mhm. und eine Regierung, die das tut und durchzieht, bin ich sicher, wird in 4 Jahren mit absoluter Mehrheit wiedergewählt werden. Mhm. Die finden nur keine Regierung, die das tut und durchzieht. Wer dagegen weiter durch die Gegend meandert, wird weiter Vertrauen verlieren.
Ich versuche mir immer, oder ich stelle mir immer vor, was der Grund ist, warum die Regierung gegen den Willen der Bevölkerung handelt in so vielen Bereichen. Also wenn man dann Umfragen macht, was haltet ihr von dem und von dem und dem, und dann kommen 80% der Bevölkerung und sagen, nee, das finden wir nicht gut. Die Regierung macht genau das Gegenteil. Haben die ihren Auftrag nicht verstanden, den sie vom Wähler bekommen haben, oder ist es ihnen schlichtweg egal? Sie sind ja enger in Kontakt mit Regierenden gewesen. Was ist denn da so die Wahrnehmung?
Erstmal gibt es ja nur wenig Kontakte zwischen Regierung und Bevölkerung.
Glauben Sie, dass das ein Hauptproblem ist?
Nein, das ist kein Problem, das ist aber eine Tatsache. Es geht auch gar nicht anders. Wenn ich regiere, dann sitze ich, wenn ich meine Pflichten erfülle, am Tag 7 Stunden im Büro mhm. und lese Akten. Und weitere 7 Stunden bin ich unterwegs und halte Reden und treffe Kollegen und sitze in Sitzungen. Mhm. Und natürlich sehe ich auch abends, wenn ich irgendwo auftrete und eine Rede halte, sehe ich auch Bürger. Aber ich stehe ja mit denen nicht im Kontakt. Im Kontakt stehe ich kontinuierlich mit, ich sag mal, Journalisten. Und Journalisten prägen auch das Bild. Für einen Politiker ist der Kontakt mit dem, ich sag mal, Journalisten viel wichtiger als der Kontakt mit dem Volke. Wenn Sie jetzt meinetwegen, ich bin aktiver Politiker und Sie sind Journalist der Zeitung X, und wir treffen uns, setzen uns abends an die Bar. Mhm. Und wenn ich jetzt 1,5 Stunden in Sie investiere, falls Sie ein vernünftiger Journalist ist die Zeit im Sinne meines Vorteils viel besser angelegt, als wenn ich mich jetzt mit 20 Bürgern unterhalte. Okay. Insofern, dass die Politik bürgernah ist, ist auch so ein Spruch. Sie muss es vielleicht auch gar nicht sein. Also Politiker werden gewählt, damit sie das Land gut regieren. Mhm. Sie werden nicht gewählt, damit sie bürgernah sind.
Jetzt hieß es ja immer so, dieser ganze Protest, der da gegen Berlin gerichtet wird, das ist der Protest der Abgehängten und diejenigen, die halt als Verlierer in der Gesellschaft dastehen. Aber, wie ich es gelesen habe, jetzt gibt es ja eben den Aufstand der Klugen. So nach dem Motto, jetzt haben sich auch die Intellektuellen aufgemacht, das System zu kritisieren. Sie wissen, was ich meine, die Erklärung 2018 von Vera Lengsfeld. Sie gehören zu den Erstunterzeichnern dazu. Sehen Sie denn da jetzt einen Wandel oder zumindest einen gewissen Bewusstseinssprung seitens der Intelligenz in unserem Land, dass sich da doch etwas tut?
Ja, also wenn man sich... Ich hatte mich damals, als das losging mit der Pegida, mit der soziologischen Struktur der Pegida-Anhänger befasst. Das war auch schon eine Legende, dass das die Abgehängten waren. Da marschierten keine Arbeitslosen. Arbeitslose gehen nicht zu Demos. Also, oder sagen wir, Arbeitslose, die die Hoffnung aufgegeben haben, Arbeit zu finden, sitzen abends vor dem Fernseher und schauen Rateshows. Die gehen nicht auf die Straße zu einer Demo. Mhm. Ja, so. Und also das waren, da gingen auch ganz normale Bürger. Dann hat man das versucht, das ein bisschen in die Ecke zu schieben. Ist auch teilweise gelungen. Jetzt bei der Erklärung 2018 ist es wegen der Leitnamen, wenn ich so sagen kann, Telkamp, Broder, Lengsfeld, Sarrazin. Man kann viel von uns sagen, aber nicht, dass wir jetzt gemeinsam kollektiv dumm wären. So, und das haben die Leute ja auch gemerkt, darum machte Tichy daraus dann diese etwas verkürzte Überschrift Aufstand der Klugen.
Genau, ja.
Und jetzt sind natürlich die Medien ganz verärgert, weil sie können ja nicht sagen, das ist die neue Pegida. Und nun probieren sie, und das, was ich heute zitiert habe in meiner Rede, diese Zitate von Arno Wittmann, von Augstein, waren eben exemplarische Zeichen, wie man versucht, etwas, was einem nicht gefällt, zu diffamieren, einfach. Und die besondere Lächerlichkeit der von mir gezeigten Diffamierungsversuche zeigt ja auch, dass dem linken Mainstream allmählich die geistige Munition ausgeht. Mhm. Die haben wir keinen mehr.
Ja. Ja.
Also, und ich sehe auch Folgendes, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu optimistisch, ich sehe ja auch, dass auf der Linken gar keine geistigen Führer mehr nachwachsen. Wen haben Sie denn da? Mhm. Habermas sitzt im Elfenbeinturm, ist jetzt 87 Jahre alt, traut sich nur noch selten raus zu einem Kurzinterview. Ist doch keiner mehr. So, ich würde mal sagen, die Intelligenz sitzt in diesem Land im Augenblick eher rechts als links.
Mhm. Aber was müssen denn die Medien machen, damit die Menschen ihnen wieder vertrauen? Es gibt einen Klaus Kleber, der stellt sich ins Studio hin und sagt, ja, bei mir ruft niemand aus dem Kanzleramt an und bestimmt die Nachrichten, aber trotzdem selektiert er.
Der ist doch viel zu blöde, oder der kann doch gar nicht so blöde sein, dass er glaubt, dass das so funktioniert. Das läuft ganz anders. Ja, da könnte ich Ihnen jetzt was zu erzählen, das will ich aber gar nicht tun. Ich würde mal sagen, wenn ich Chefredakteur einer Zeitung wäre, würde ich nach der verkauften Auflage gucken. Wenn die verkaufte Auflage sinkt, bin ich entweder zu langweilig oder die Leute vertrauen mir nicht. Wenn die steigt, ist gut. Also müssen Sie mich fragen, was tue ich als Chefredakteur, um die verkaufte Auflage zu steigern? Das ist bei jeder Zeitung unterschiedlich. Und je mehr man verkauft, umso höher ist das Vertrauen. Apple macht doch keine Umfrage, wer denn dem Apple-Produkt vertraut. Apple guckt auf die Verkaufszahlen seines iPhones und auf die Nutzungsraten seiner Apps. Und die Leute stimmen eben ab. Kennen Sie eine Vertrauenskampagne von Amazon? Amazon macht einen guten Job, macht Amazon Prime und dann läuft die Sache.
Mhm.
So. Also das heißt, man muss auch raus aus einem gewissen wolkigen Gefühlsquatsch, der so viele Diskussionen umwabert.
Also dieses Vertrauen in die Massenmedien, das kann man eigentlich in allen Bereichen beobachten.
Das
die Verkaufszahlen gehen runter,
ja,
Print geht runter.
Ja, gut, ja. Also letztlich, wenn ich Bildchefredakteur wäre, würde ich sagen, ist mir scheißegal, ob jemand Bild vertraut. Entscheidend ist, dass Leute das kaufen.
Mhm.
Und alarmieren würde mich, dass die Verkaufszahlen zurückgehen.
Das heißt, sie vertrauen ihnen nicht mehr.
Was sie tun.
Ja.
Und dann müssen die Verkaufszahlen hochgehen, dann muss er überlegen, was er dazu tun muss.
Wie informieren Sie sich? Gehen Sie zu alternativen Medien? Konsumieren Sie trotzdem Mainstream? Machen Sie eine Mischung? Wie sind Ihre Informationsquellen? Ich meine, ja, Sie sind ja auch in Kontakt mit vielen Menschen, die einen sehr großen Überblick haben, aber was sind Ihre Quellen, wo Sie sich hauptsächlich informieren?
Also ich bin zeitökonomisch tätig. Ich lese die FAZ, ich lese der Tichys Einblick, also die monatliche Papierausgabe, der Rest ist mir zu viel, ich mache wenig online, ich lese der Weltwoche, weil ich dort regelmäßiger Kolumnist bin, die geht mir auch immer zu, jede Woche, und dann habe ich ein bisschen einen Ausblick von der Schweiz. Ich lese ab und zu die Achse des Guten, wenn mir jemand etwas zuschickt, und dann habe ich eine Reihe von Kontakten und Kollegen, die schicken mir Sachen zu aus der Neuen Zürcher Zeitung zum Thema Islam, kriege ich von Eberhard Schwarz alles, was man sich so vorstellen kann. Und da gucke ich und sehe das. So, und das ist meine Basis. Im Übrigen versuche ich, meine Zeit, die ich in aktuellen Medien verbringe, möglichst zu minimieren. Mhm. Ich lese viel lieber eine originäre Statistik oder ein Sachbuch. Zum Beispiel werde ich in den nächsten Tagen, setze ich mich hin und lese die PKS, die polizeiliche Kriminalstatistik 2017. Okay. Die werde ich lesen und dann gehe ich bis in die statistischen Feinheiten. Ja. Ich hätte viel sagen können seit dem, was es Vera Lengsfeld sagte. Und dann wird das in meinem neuen Buch wird das dann zu einer Tabelle gerinnen. So, okay. Das führt viel weiter als noch so viele Sachen. Und die ganzen Medien, wo der eine was meint und der eine das andere zur Meinung des einen was meint und dann meint ein Dritter auch noch was, das hat stark sinkende Grenzerträge.
Weil Sie jetzt gerade das Sachbuch ansprechen, jetzt muss ich Sie doch noch auf Ihr eigenes Buch ansprechen. Deutschland schafft sich ab, das war 2008 oder 2009, wann haben Sie es veröffentlicht?
Das war 2010.
2010.
Am 29. August 2010.
Also sind jetzt 8 Jahre her. Was ist von Ihrer Prognose damals eingetreten? Inwieweit haben wir uns abgeschafft? Ich muss es doch noch mal kurz ansprechen.
Na gut, Sie müssen sich ja meine Prognose anschauen. Letztlich ist der Trend, dass unsere Bildungsleistung sinkt, setzt sich fort. Mhm. Das zeigen unsere PISA und anderen Ergebnisse.
Sogar die Führerscheine zeigen das jetzt schon.
Der Trend, dass die Bevölkerung also letztlich in ihrer Leistungsfähigkeit nachlässt, zeigt sich auf vielen Gebieten, auf Gebieten der körperlichen Fitness, auf ganz vielen Gebieten. Die Leistungsfähigkeit lässt nach, weil sich die Zusammensetzung der Bevölkerung ändert. Also die Klugen und Fleißigen haben weniger Kinder als die Dummen und die Faulen. Und darum verändert sich kontinuierlich die Zusammensetzung unserer Bevölkerung. Und dazu haben wir noch eine steigende Einwanderung, die letztlich auch dazu führt, dass Leute mit in der Summe weniger kognitiver Kompetenz doch relative Anteile gewinnen. Das heißt, Deutschland ist in einem Zuge kontinuierlichen Leistungsabfalls, was die durchschnittliche Zusammensetzung der Bevölkerung angeht.
Ist das Zufall oder ist das eher gesteuert?
Ja, nee, das habe ich an Deutschland abgeschrieben. Das würde jetzt zu weit führen. Aber diese Trends, die ich damals beschrieben habe, setzen sich fort. Mhm. Zum Thema Islam, und muss ich gar nicht sagen, wurde alles, was ich gesagt habe, wurde weit auf der negativen Seite übertroffen. Okay. Also auch jedes einzelne Wort. Wurde oft vergessen, dass von meinem Buch Deutschland schafft sich ab über 400 Seiten sind gerade mal 60 Seiten befassen sich mit Einwanderung und Integration. War gar nicht mein zentrales Thema, wurde es dann hinterher in den Medien. Und die Einwanderung, meine ganzen Berechnungen über das Kippen unserer Strukturen ergaben sich aus den Geburtenraten der muslimischen Migranten und aus der Unterstellung, dass künftig pro Jahr 100.000 von denen einwandern. Tatsächlich waren dann Zahlen ein, die das Vielfache von dem haben. Also kann es nur schlimmer werden als von mir prognostiziert.
Wollen wir aber schließen mit einem positiven Gedanken. Schönes Wetter, schönes Fest, schöner Ort. Was nehmen Sie von heute mit hier?
Von heute nehme ich mit diesen wunderbaren Blick auf die Rheinebene, auf die Dörfer, auf die Weinberge, den ich oft genossen habe, während ich in Rheinland-Pfalz Finanzstaatssekretär war, weil ich oft in diesen Gegenden unterwegs bin, ich aber natürlich auch da wieder vergessen habe. Und das ist heute mein Blick. Denke ich, du musst doch noch mal in die Pfalz fahren. So.
Okay.
Ja.
Herr Sarrazin, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Ja.